Hallo, Servus und Grüezi. Willkommen bei der Anlegerschule, deinem Wegweiser durch die aufregende Welt der Geldanlage. Bist du noch unerfahren und suchst deine richtige Anlage vom Sparbuch oder Festgeld, dann bist du hier genau richtig. Wenn du schon viel an der Börse gehandelt hast, bleib dran für ein paar extra Informationen und meine Sonderthemen. Ich bin Birgit Nonnenprediger und seit fast 40 Jahren an internationalen Börsen unterwegs. Mehr zu mir und was ich sonst so mache, findet ihr in den Shownotes. Und natürlich möchte ich darauf hinweisen, ist ja klar, es handelt sich hier nicht um eine Anlageberatung. Ich berichte von meinen eigenen Erfahrungen. Suchst du aber ein persönliches und neutrales Finanzcoaching oder eine Depotbesprechung, schreibe mir eine E-Mail unter info@anlegerschule.com oder komm zu meinem Anlegertreff. Beim letzten Mal habe ich Tim kennengelernt, von dem wir hier gleich noch etwas mehr hören. So, jetzt geht's aber los mit Folge 6 über Aktien. Willkommen bei der Anlegerschule. Ich bin Birgit Nonnenprediger und sitze heute Nachmittag mit Tim Nehrlich und freue mich, dass wir uns mal direkt ein bisschen unterhalten können über Aktien als Direktanlage. Und ich hatte ja in einem vorhergehenden Podcast mit Charlotte Reinhold schon mich unterhalten, wie sie zu den ETFs gekommen ist und einen ETF-Sparplan angegangen ist. Und heute sitze ich hier mit Tim. Und Tim, sag mal, stell dich mal selbst kurz vor, was machst du so und wie bist du zu Aktien gekommen?
Hallo Birgit, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf heute bei der Anlegerschule. Mein Name ist Tim Nehrlich und ich bin 20 Jahre alt. Ich habe gerade im Juni mein Abitur abgeschlossen und im August fange ich dann an, dual zu studieren wahrscheinlich. Ich bin zu den Aktien über verschiedene Wege gekommen. Ich habe vor sehr langer Zeit mit meinem Vater mal über Aktien gesprochen, als ich kleiner war, und da hat es mich schon angefangen zu faszinieren. Da war ich ungefähr 12 Jahre alt und er hat dann angefangen, mir was darüber zu erzählen. Die Kurse, wie sie sich bewegen, hat mich zu dem Zeitpunkt sehr fasziniert, und dann letztes Jahr, als ich dann mir mehr Gedanken darüber gemacht habe, was ich mit meinem Geld später machen möchte, weil ich dann 2021 in einem Corona-Testcenter gearbeitet habe und doch dann schon etwas mehr Geld verdient habe und mir dann Gedanken über mein Investment gemacht habe, bin ich dann so dazu gekommen, dass ich mir dann vor ein paar Monaten, Anfang des Jahres, bei Trade Republic über einen Neo-Broker ein Depot eröffnet habe, weil ich mir einfach Gedanken gemacht habe, dass ich das interessant finde. Und gerade die Neo-Broker bieten einem ja die Möglichkeit, mit sehr kleinen Summen für Transaktionskosten mit sehr wenig Geld eben zu investieren.
Und wie hattest du jetzt die Entscheidung gefällt? Du hast sicherlich auch noch ein Sparbuch von früher bei der Hausbank.
Ja, ich hatte ein kleines Sparbuch. Ich hatte mein Hauptgeld auf meinem Girokonto, aber ich hatte auch noch ein kleines Sparbuch ein kleines Sparbuch.
Ja, genau. Ja. Und das heißt, du hast Werbung von Neobrokern gesehen und gesagt, oh, ich eröffne da jetzt mal ein Konto, oder wie hast du einen ausgesucht, deinen Broker deiner Wahl? Wie bist du zu der Entscheidung gekommen, jetzt diese
generell zu nehmen? Generell habe ich mich dazu entschieden, weil Trade Republic eben dieses Jahr auch schon sehr viel Werbung gemacht hatte. Und ich dann eben, es die einfachste Möglichkeit für mich war, eben anzufangen zu investieren.
Und das war auch nicht schwierig. Du hast deine Kontodaten hochgeladen und musstest du einen Ausweis mit anzeigen?
Einen Ausweis musste ich auch nicht vorzeigen. Im Grunde war das Einzige, was notwendig war, dass ich mein Geburtsdatum eben angegeben habe und dann eben ein Konto hatte, was ich damit verknüpfen konnte. Und das ging eben sehr schnell. Es war mir halt mal wichtig, irgendwann mal anzufangen, weil ich mir dachte, ich muss einen Punkt haben, wo ich anfange, weil man es eben sonst nie macht. Und wenn man jetzt sagt, ich warte auf den richtigen Moment, der richtige Moment ist jetzt in diesem Moment.
Genau richtig. Es ist auch genau meine Meinung. Man kann nicht früh genug anfangen mit Investments, ob es ETFs sind oder Aktien oder einen Sparplan zu machen. Auf jeden Fall, man fängt an und das möglichst früh. Da würde ich noch kurz gern fragen wollen, als du sagst, du hast ein Konto verknüpft mit dem Neo-Broker-Konto. Das heißt, du hast dein Bankkonto verknüpft. Das heißt, du kannst da Transfers machen, also es wird automatisch immer im Konto der Bank gutgeschrieben, oder ist das getrennt vom Neo-Broker-Konto?
Ich habe ein Verrechnungskonto, ich habe ein Konto beim Neo-Broker, ich kann aber auch Geld vom Neo-Broker zu meinem Girokonto beispielsweise überweisen oder vom Girokonto zum Neo-Broker, eben wie ich es gerade brauche. Was halt eben bei Trade Republic sehr spannend war, und das ist auch der Hauptgrund, warum ich da mein Hauptgeld halt eben auch liegen habe, ist, dass die halt eben sehr hohe Zinsen anbieten. Es war jetzt vor ein paar Monaten noch so, dass die 4% Zinsen auf mein Verrechnungskonto angehören geboten haben. Jetzt sind sie ein bisschen runtergegangen auf 3,75% Zinsen. Aber das war eben sehr attraktiv für mich, da mein Geld zu haben.
Super. Und ist das schon ab dem ersten Euro der Fall?
Das ist auch schon ab dem ersten Euro so. Die Zinsen werden monatlich gut geschrieben.
Das ist ja toll. Das heißt, man verdient sein Geld im Schlaf sozusagen.
Ja, sozusagen,
besser, wenn du das als,
so sagen möchtest.
Besser als in den meisten Girokonten oder Sparbüchern der klassischen Banken. Also da sollte man sich auf jeden Fall umgucken, wenn man jetzt Neobroker vergleicht, um zu sehen, was ist jetzt für einen am besten. Ist es Trade Republic, ist es Scalable Capital oder es gibt ja auch noch andere Neobroker, die in Europa ihre Dienste anbieten. Da sollte man sich also mal umschauen.
Was für mich halt auch eben noch sehr wichtig war, ist überhaupt Zinsen auf mein Konto zu kriegen. Ich hatte sehr lange Jahre ein Girokonto und da habe ich halt eben gar keine Zinsen drauf bekommen und auf Sparbuch habe ich auch Zinsen bekommen, die eben kaum relevant waren und deswegen war es für mich auch sehr wichtig, irgendwann mal anzufangen, weil eben sehr gute Alternativen an Tagesgeldkonten gibt und dass man dann überhaupt Zinsen auf sein Geld bekommt, war dann für mich sehr wichtig.
Unbedingt, denn man will ja auch zumindest ein bisschen was verdienen und nicht nur verlieren an der Inflationsrate, dass halt das Geld jedes Jahr weniger wert wird, wenn man damit einkaufen gehen möchte. Tim, erzähl mir doch mal, du sagtest, du hattest mit deinem Vater schon mal ein bisschen Aktien in der Vergangenheit angeguckt. Habt ihr da auch schon einzelne Werte angeguckt und was hat er dir dazu so ein bisschen erzählt?
Einzelne Werte haben wir uns damals nicht direkt angeguckt. Das System hat mich einfach an sich fasziniert und da bin ich dann sozusagen da irgendwann drauf gekommen und das ist einfach spannend fand. Die Kursentwicklung hat mich fasziniert.
Es ist auch spannend. Also auch für mich ist eine gute Aktienanalyse oder ein bisschen Research zu machen oder sich einfach Charts anzugucken und Aktienentwicklung, Unternehmensentwicklung finde ich persönlich spannender als ein Krimi im Fernsehen oder auf Netflix. Aber das ist natürlich eine ganz persönliche Entscheidung. Du hattest dann dir auch irgendwann mal deine erste Aktien gekauft. Wie bist du dazu gekommen? Erzähl mal.
Der Grund, warum ich angefangen habe und was ich mir am Ende gekauft habe, war im Grunde, dass ich mir die Nachrichten eben angeguckt habe und durch den Ukraine-Russland-Konflikt waren halt Rüstungsunternehmen im Gespräch. Und da habe ich mir dann gedacht, was würde ein Kurs jetzt dazu bringen, dass er steigt? Und war dann mein erstes Investment eben zwei Rheinmetall-Aktien, weil ich mir gesagt habe, Rüstung wird immer wichtiger werden, weil Europa jetzt vor Augen geführt wurde, wie wichtig eben Verteidigungsausgaben sind und dass die halt eben in den letzten Jahren vernachlässigt wurden. Das hat mich zu dem Schluss geführt, dass eben die Ausgaben für Verteidigung steigen werden und dass dann halt eben Firmen wie Airbus oder Rheinmetall eben davon profitieren werden. Und da habe ich dann gesagt, jetzt mache ich den Schritt und lege mein Geld eben in zwei Rheinmetall-Aktien an. Und das war dann mein erstes Investment.
Auf jeden Fall war das eine gute Entscheidung, die sicherlich auch auf Kritiker führt. Also nicht jeder würde sagen, ich kaufe Rüstungsaktien, weil das, was natürlich mit den Waffen und der Munition am Ende passiert, ist nicht wirklich eine gute Geschichte. Aber es ist grundsätzlich von der Strategie, die du angegangen hast, perfekt richtig zu überlegen, was passiert in der Welt, wo gibt es mögliche Gewinnchancen und wo sind die Unternehmen dann entsprechend auch besser aufgestellt, weil sie Aufträge reinkriegen und dadurch mehr verdienen.
Das ist halt eben auch, wo man dann sagen muss, das ist eine sehr persönliche Entscheidung, was ist für mich ethisch vertretbar. Es gibt natürlich Ethikkommissionen, aber am Ende ist es eine Entscheidung, die man selbst für sich treffen muss. Was kann ich vertreten und welche Meinung vertrete ich? Und das ist eben halt auch das, was Aktien halt eben auch anbieten, eine breite Fülle an Unternehmen. Und man selbst kann sich dafür entscheiden, wo lege ich mein Geld an und wen und was möchte ich damit unterstützen.
Ganz genau. Also ich kann mich erinnern an die Zeit, wo die Solaraktien von allen hochgelobt wurden, weil jeder sagte, oh, Solar ist toll und nachhaltige Energie soll gefördert werden. Und auch die Bundesregierung sagte, nachhaltige Energie soll gefördert werden. Und die werden sehr, sehr viel die deutschen oder europäischen Unternehmen stützen mit Förderprogrammen. Ist am Ende alles gar nicht passiert. Und da kann die beste Solaraktie noch so gut sein. Die wird dann leider nicht davon profitieren. Und das haben wir auch jetzt in der Vergangenheit gerade in der kürzesten Zeit gesehen, dass doch sehr viele von den Solaraktien extrem unter die Räder gekommen sind, weil die ganzen Förderprogramme dann doch nicht so entstanden sind, wie man gedacht hat. Tim, was sagst du dazu?
Ich würde sagen, dass man generell bei Aktien immer eine gewisse Risikoabschätzung hat. Die beste Aktie, die man jetzt heute für die beste Aktie hält, kann morgen schon nicht mehr die beste Aktie sein. Man trifft Entscheidungen zum Kauf von Aktien immer aus dem Moment heraus und diese Entscheidung kann man immer dann nur abgewegt treffen mit den Informationen, die man zu dem jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung hat. Und da gibt es immer verschiedene Faktoren, die damit reinspielen, dass man eben nicht alle Informationen hat. Da kann es interne im Unternehmen geben, die Informationen zurückhalten, Die Nachrichten sind auch immer ein großer Faktor. Was ist jetzt wirklich in den Nachrichten, was wird berichtet? Ein Hype um Aktien kann auch immer entstehen. Und da muss man eben gucken, was ist jetzt in den Nachrichten und was sind jetzt, ist jetzt wirklich die Realität mit der Aktie. Und da muss man auch sich täglich mit beschäftigen und sagen, was passiert gerade im Unternehmen und ist meine Position, die ich aktuell vertrete, noch die richtige? Und da muss man halt eben auch Zeit investieren, da muss man Muße investieren und das dauert und halt auch und das kostet Kraft. Und da muss man dann sagen, das ist etwas für mich. Und da, was du auch eben in der letzten Folge mit Charlie besprochen hast, Charlie ist von ETFs angetan und Charlie hat gesagt, Einzeltitel sind eben nichts für mich, weil ich nicht die Zeit habe und ich möchte mich nicht damit beschäftigen. Und das ist dann eben eine sehr persönliche Entscheidung, wo man danach sagen muss, ich bin dafür oder ich möchte mich dafür entscheiden.
Und du machst das, dir macht das Spaß, dich da zu informieren.
Mir macht das Riesenspaß. Also für mich ist es irgendwie so ein Ausgleich zu meinem Alltag. Ich habe meinen Alltag, ich habe meinen Arbeitsalltag und Aktien sind dann etwas, wo ich dann am Abend sagen kann, ich gucke mal, was passiert. Also ich gucke mir die Nachrichten an, ich gucke mir die Kursentwicklung an. Mir macht es auch einfach Spaß, die Briefkurse zu verfolgen, mir anzugucken. Habe ich heute auf dem Papier Gewinn gemacht oder eben nicht? Und wenn nicht, dann halt eben zu gucken, woran lag das? Und dann halt eben meine Anlage auch zu überdenken und zu gucken, was ich in Zukunft verändern kann oder möchte. Oder muss.
Und du hast das auch direkt gleich mit eigenem Geld gemacht?
Ja, ich habe das direkt mit eigenem Geld gemacht. Ich habe mich nicht da mit einem Musterdepot beschäftigt.
Ja, denn die Möglichkeit gibt es natürlich auch. Das will ich in diesem Zusammenhang nochmal eben ganz kurz als kleinen Exkurs einfügen. Viele von euch haben ja auch auf meiner Website oder auf meinen Flyern gesehen, dass es die Möglichkeit gibt, ein Musterdepot zu eröffnen. Das gibt es in der Tat. Es gibt da viele tolle Plattformen, auf denen man das machen kann. Es gibt in der Schweiz YouMushroom, eine tolle Informationsplattform, auf der man ein Musterdepot eröffnen kann, sich anmelden und registrieren kann und auch sich wirklich fiktives Geld hochlädt, um damit Aktien, Anleihen, Kryptos, Fonds und so weiter zu kaufen. Und auch viele Banken und auch Neobroker bieten solche Möglichkeiten an, da mit fiktivem Geld im Musterdepot einfach mal Erfahrungen zu sammeln. Also man muss nicht gleich sein eigenes Geld in die Hand nehmen. Wenn es gut läuft, ärgert man sich vielleicht, wenn man es nicht gemacht hat. Aber auf der anderen Seite ist es also zum Erfahrungen sammeln auf jeden Fall eine gute Idee.
Ich habe auf jeden Fall auch die Erfahrung gesammelt in meinem Umfeld, dass halt, was Thema Aktien und Einzelanlagen angeht, noch sehr viele Vorurteile kursieren. Ich kriege oft zu hören in meinem Umfeld, dass Aktien ja so gefährlich seien, dass man sehr viel Geld damit verlieren kann und man kann auch sehr viel Geld damit verlieren. Was viele dann aber außer Acht lassen, ist, dass man bei Einzeltiteln und auch mit seinem persönlichen Investment immer das Risiko selbst in die Hand nimmt. Man hat die Möglichkeit, sich beispielsweise Stop-Loss-Grenzen zu setzen, wo man dann sagt, bis zu diesem Kurs halte ich die Aktie und dann wird sie automatisch verkauft. Damit verringert man eben das Risiko, dass man bei extremen Kursschwankungen, die man dann hat oder Abfällen oder einem Crash halt eben sehr viel Geld verliert. Da bestimmt man dann am Ende selbst, wie viel ich verlieren möchte. Und wenn man selbst sein Finanzmanagement in die Hand nimmt mit Einzeltiteln, hat man ja auch die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie viel investiere ich und was investiere ich. Und damit kann man das Risiko selbst bestimmen. Und beispielsweise von meinem Umfeld jetzt habe ich auch schon öfter gehört, dass Aktien ja sehr gefährlich seien. Und ich denke, dass dieses Vorurteil auch von Anfang der 2000er stammt, von dem Platzen der Telekom-Blase, wo viele meiner Eltern und der älteren Generation halt eben sehr viel Geld investiert hatten, auch sehr viel Geld verloren haben. Und dass man da halt eben auch Meinungen hört, die halt eben von Vorurteilen teilweise bestimmt sind.
Ja, auch sicherlich dadurch bedingt, dass es früher dieses ganze Stop-Loss-System noch überhaupt gar nicht gab, wo man eben auch teilweise auf seinem eigenen Computer oder übers Handy seine Depots managen kann, seine Werte managen kann, Stop-Loss, Stop-Buy, Limite setzen kann. All diese Sachen gab es eben früher noch nicht und man guckt am nächsten Tag auf den Kurszettel und plötzlich sind die Werte im Depot 20-30% weniger. Auch das gibt es heutzutage, aber wenn man Stop-Loss gesetzt hat, ist es manchmal dann nicht so, dass man mit vollem Maße dabei ist.
Was Vulnerabilität nochmal angeht, was ich gerne nochmal ansprechen wollen würde, ist, dass man ja auch selbst die Entscheidung trifft, sich mit seinen Titeln zu diversifizieren. Man selbst trifft eben die Entscheidung, was ich kaufe. Und wenn ich dann sage, ich möchte mich breiter aufstellen, kann man ja seine Eier in verschiedene Körbe legen. Das, was ein ETF dann halt eben im Großen macht, kann man sich selbst halt im Kleinen machen.
Genau, wobei das natürlich schon ein bisschen schwierig ist, alle Branchen abzudecken. Das ist manchmal wirklich eine Problematik, dass in erster Linie dann in Fonds oder auch in ETFs eine Möglichkeit Das ist dann ein Unterschied. Also da will ich vielleicht noch mal eben ganz kurz dazu sagen, ETF ist ja ein Korb an Aktien, den man entweder global, also auf bestimmte geografische Regionen sich entscheidet zu kaufen. Also zum Beispiel ein Weltindex wird ja sehr viel propagiert. Es gibt auch europäische ETFs oder eben auch südamerikanische oder Indien oder Japan. Aber es gibt natürlich auch Investmentfonds und der Unterschied zum ETF ist, ETF ist ein starres Gerüst. Da werden innerhalb dieses Korbes keine Aktien gekauft und verkauft. Beim Investmentfonds wird gemanagt und dafür zahlt man eben auch Managementgebühr. Diese Fondsmanager sind hochbezahlte Spezialisten, die auch Research-Firmen oder Research-Abteilungen dabei haben, die dann entscheiden, welche Aktien in diesem Fonds gekauft und verkauft werden. Also das optimale Produkt, wenn man nicht wirklich so viel Zeit oder Interesse hat, so wie Tim jetzt zum Beispiel, der sich selbst gerne damit beschäftigt.
Du, Birgit, als wir uns gestern noch unterhalten haben, hast du mir noch ein bisschen was zu Bitcoin gesagt und da habe ich mich dann beispielsweise gestern dazu entschieden, ein bisschen an Herz zu fassen und einmal in Bitcoin zu investieren durch deine Beratung, weil ich mich dafür entschieden habe, mein Portfolio noch etwas weiter zu diversifizieren und da war Krypto bzw. Bitcoin-Anteile eben ein Punkt, wo ich gesagt habe, da kann ich mich eben ein bisschen breiter aufstellen.
Ja, super. Und bei was für einem Kurs hast du gekauft, weißt du?
Ich habe ungefähr ein bisschen über 50.000, ich denke so 50.200 Euro gekauft.
Na mega, wenn das nicht mal ein toller Einstieg war. Also auf jeden Fall ist Diversifikation ein ganz wichtiges Stichwort. Wie Tim schon sagt, er hat zu seinen Aktien, die er als Einzelanlage hat, den Bitcoin nochmal dazugenommen. Und umso mehr Geld man spart, umso mehr Erfahrungen man sammelt, umso mehr wird man auch diversifizieren, dass man vielleicht auch sagt, man kauft Edelmetalle dazu oder man kauft nach den Aktien, die man hat. Oder wenn man jetzt größere Einmalanlage machen möchte, die vielleicht nicht so risikobehaftet sein soll. Bei Aktien hat man ja immer Kursschwankungen, sondern eher ein bisschen stabiler oder sicherer, sind natürlich auch auf diesem etwas höheren Zinsniveau, was wir heutzutage haben, auch festverzinsliche Wertpapiere interessant, die einfach dann nochmal eine Stabilität ins Depot bauen und die Schwankungen, die ja beim Bitcoin wirklich auch hoch sind oder auch bei den Aktien ein bisschen ausgleichen kann. Super. Okay, Tim, hast du sonst noch eine Frage, was wir vielleicht nochmal besprechen können?
Gerade nicht.
Sag mal, deine Ersparnisse, die du genommen hast, das hast du selbst verdient, das Geld, oder kam das von der Konfirmation?
Das kam teils, teils. Also ich hatte noch Rücklagen von meiner Konfirmation, aber ich hatte auch 2021 noch in einem Corona-Testcenter gearbeitet, wo ich dann mir auch noch etwas ansparen konnte.
Okay, so, und jetzt würde ich gerne mit dir nochmal ein bisschen darauf eingehen, wie man denn jetzt eine Aktie aussucht. Was hat dich ursprünglich dazu bewogen, die Rheinmetall, oder was hattest du danach gekauft? Du sagtest.
Danach hatte ich noch Telekom gekauft.
Super Aktie auch, sehr stabiles Investment. Die haben ja sehr, sehr große Gewinne, die sie insbesondere aus den USA erzielen. Und Telekom hat eine sehr gute Dividendenrendite auch, ist wirklich auch ein guter, stabiler Fels in der Brandung im Depot, würde ich auf jeden Fall auch immer sagen, ist eine gute Idee. Und das heißt, du hast im Moment Telekom und Bitcoin und Rheinmetall, hast du noch?
Rheinmetall habe ich nicht mehr. Ich habe noch BMW und Intel im Portfolio.
Okay.
Und was ich vor ein paar Tagen noch gekauft habe, war Engie. Das ist ein französischer Energieversorger.
Super interessant. Erzähl mir doch mal, wie du dazu gekommen bist, weil das ist ja jetzt aufgrund der Wahlen in Frankreich auch ein echt spannendes Thema. Die französischen Aktien sind ja sehr unter Druck gekommen, will sagen, sind im Kurs sehr stark gefallen. Und der eine oder andere würde auch sagen, das gibt jetzt da ein Schnäppchen, was man da machen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also Aktienkurse sind oft auch von Stimmungen in einer Bevölkerung abhängig. Und da jetzt gerade der Kurs von Engie beispielsweise sehr abgefallen ist, dachte ich mir, dass es ein guter Zeitpunkt ist, um eben einzusteigen und da eben ein Buy-in zu setzen. Weil der französische Staat auch noch Anteile an Engie hält und ich deswegen der Meinung war, dass das ein grundsolides Investment sein könnte.
Das ist auf jeden Fall richtig. Die Energieversorger sind ein sehr solides Investment, weil es wird es immer geben, trotz ESG und nachhaltiger Energie. Und viele von den großen Werten oder den großen Firmen stellen sich auch ein auf moderne Energiegewinnung. Nun ist es auch so, dass natürlich die ganze KI-Entwicklung, also die künstliche Intelligenz, unglaublich viel Energie verbraucht und die Rechenleistungen der Rechenzentren, um KI zu nutzen, auf jeden Fall sehr, sehr viel Energie verbraucht. Und da ist weiterhin und nachhaltig immer ein großer Bedarf da. Und ich sehe das also auch für die ganzen Versorgungstitel eher positiv. Und Engie, wir hatten uns das vorhin mal kurz angeguckt, unter verschiedenen Gesichtspunkten hat auch ein echt interessantes Kurs-Gewinn-Verhältnis, ist so.
Ja, vor allem die Werte wie Kurs-Gewinn-Verhältnis und generell der Nettogewinn einer Aktie sind noch sehr interessant und sind Indikatoren, die man sich angucken kann. Was ich generell spannend finde, ist halt eben die Analyse und sich anzugucken, wie verschiedene Indizes performen, wie das Gewinnverhältnis eines Unternehmens ist. Und das sind auf jeden Fall Werte, die man sich angucken muss und über die man sich auch auf dem Laufenden halten muss.
Ganz genau. Also bei den Energieversorgern ist es meistens der Fall, dass, wenn man sie jetzt vergleicht, dass das Kursgewinnverhältnis in der Regel so unter 10 liegt oder um die 10. Die Dividendenrendite kann auch eher höher liegen. Ich glaube, auch bei Engie ist sie bei 7% in etwa. Also es sind wirklich auch gute Dividendentitel, die man da ins Depot nehmen kann, ob das jetzt französisches Unternehmen ist oder deutsche oder auch italienische Versorger. Da gibt es ja wirklich gute Möglichkeiten. Und ich glaube, die französischen haben im Moment, also Engie jetzt als Beispiel, gerade eine ganz gute Einstiegssituation, weil sie eben etwas günstiger sind. Also wir haben jetzt das Interview aufgenommen, kurz vor dem Wochenende des zweiten Teils der Wahl in Frankreich. Also wird spannend, wie es dann in der nächsten Woche sich weiterhin darstellt. So, du hattest auch erzählt, Tim, dass du auch BMW im Depot hast. Und da sah es ja in den letzten Wochen nicht so gut aus. Und da muss man jetzt gucken, bleibt man drin oder bleibt man nicht drin? Was denkst du?
Das ist eine ganz spannende Sache. Also ich habe mit BMW einen ziemlichen Verlust gemacht. Ich habe zu einem Kurs von ungefähr 112 Euro gekauft und ich hatte zu dem Zeitpunkt, sah alles sehr gut aus. JP Morgan hat eine Overweight-Empfehlung für BMW ausgesprochen. Ich hatte mir gedacht, dass Elektroautos in Zukunft noch relevanter werden würden und dass wir es vielleicht auch schaffen, mit China mitzuhalten, aber es hat sich dann über die Zeit sehr negativ entwickelt und dann sind Strafzölle ins Gespräch gekommen und die Autoindustrie hat auch noch sehr gelitten in den letzten Monaten und ich habe damit einen großen Verlust eingefahren. Man könnte jetzt im Nachhinein sagen, ich hätte früher verkaufen müssen, ich hätte früher erkennen müssen, dass jetzt die Zeichen eben alle auf Rot stehen, aber ich bin dann dabei geblieben und jetzt mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sagen würde, ich bin nicht mehr bereit zu verkaufen, weil die Zeichen jetzt auch mit wieder besser stehen. Der Kurs schneidet immer wieder die 20-Tage-Durchschnittslinie und wenn das so weitergeht und die Kurse sich weiter positiver entwickeln, habe ich da auch die Möglichkeit, meine Verluste zu minimieren und vielleicht in Zukunft auch wieder Gewinne einzufahren.
Genau, wir hatten uns auch zusammen mal die verschiedenen Autowerte angeguckt, weil die in der Tat alle unter die Räder gekommen sind, sowohl BMW, Mercedes, VW als auch Porsche und haben die mal so ein bisschen verglichen und das wollte ich vielleicht noch mal eben ein bisschen drauf eingehen, wie das so aussieht. Denn was natürlich überhaupt niemand auf dem Schirm hatte, sag ich mal. Es war schwer abzusehen, dass diese Strafzölle auch in Deutschland von Europa aus eingerichtet werden würden, weil das natürlich nicht nur die eigene Autoindustrie, also nicht nur die chinesische Autoindustrie, sondern auch die eigene belastet. Denn es werden natürlich auch von den deutschen Autobauern Fahrzeuge in China gebaut, die, wenn sie hierher kommen, natürlich auch den Strafzöllen unterliegen. Also ist so ein bisschen Einschneiden ins eigene Fleisch. Ob das wirklich so schlau war, ist die Frage. Nur ein kleiner Teil der Importe oder der Elektroautos in Deutschland kommt wirklich aus China. Der größte Teil sind eigentlich heimische Fahrzeuge. Also das muss man nochmal sehen. Tim und ich haben uns auch die Dividendenrenditen bei den Aktiengesellschaften nochmal angeschaut und im Verhältnis gesetzt und die Vergleiche angezogen, wie zum Beispiel BMW, Mercedes, VW und Porsche. Und da ist es interessant zu sehen, dass bei BMW im Moment die Dividendenrendite bei 6,5 liegt, Mercedes 7,6, VW 8,5 sogar und Porsche nur 3,4. Das bedeutet, dass wenn die Dividenden gehalten werden, wirklich die VW-Aktie die höchste Dividende zahlt. Das ist natürlich für Leute, die einen Ertrag aus ihren Depots haben möchten, wirklich ein interessantes Investment. Die Bewertung dagegen, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, ist in etwa ähnlich, wobei VW wirklich mit 3,4 ganz besonders günstig dasteht. Das bedeutet, dass man also wirklich im Moment für die Aktie oder für die Ergebnisse nicht sehr viel bezahlt. Also BMW liegt bei 5,3, Mercedes 5,5, VW nur bei 3,4 und Porsche dagegen bei 13,5. Also ein eher hohes Kursgewinnverhältnis. Was sagst du, Tim? Das hattest du, glaube ich, als du deine BMW-Aktie ausgesucht hast, hast du auch gesehen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist niedrig, die Dividende hoch, sieht aus wie ein gutes Investment.
Ja, zu dem Zeitpunkt habe ich auch besonders auf die Dividendenrendite geachtet, weil zu dem Zeitpunkt die Dividendenzahlung in greifbarer Nähe gerückt ist und ich mir dachte, da kann ich dann einsteigen und mir doch noch dann eine Dividende abgreifen eben.
Hast du auch gemacht, war ja eine gute Idee.
Ja, war schon eine gute Idee. Zu dem Zeitpunkt war es auch wirklich richtig, aber im Nachhinein war es halt eben ein Schuss in den Ofen, wenn man so sagen kann.
Wobei im Moment hast du diese Verluste als Buchverluste, das heißt, du hast die Aktie noch nicht verkauft, ist noch nicht realisiert. Ist es so?
Ja, ich halte die Aktie zurzeit noch und es sind immer im Moment noch Buchverluste und wenn ich sie länger halte, kann ich dann ja vielleicht sogar noch in Gewinne einfahren. Das ist halt eben die Frage und das wird auch die Zukunft zeigen. Es ist halt eben auch sehr wichtig zu betrachten, dass es Unterschiede zwischen realisierten Gewinn oder realisierten Verlust und Buchkursen gibt und da muss man halt eben auch Abstriche ziehen und sagen, im Moment habe ich noch nichts verloren. Gewinn und Verlust kommt erst ab dem Zeitpunkt, wo ich wirklich verkaufe und so lange hat man dann ja auch noch die Möglichkeit zu überlegen, ob ich jetzt halte, verkaufe oder eben nachkaufe und das macht es halt eben auch sehr spannend.
Das ist auch im Moment ein spannender Punkt, denn Tim und ich hatten uns auch mal die charttechnische Entwicklung angeschaut zu BMW und das sieht auch gerade im Moment eher spannend aus. Das heißt, die nächste Woche wird sicherlich zeigen, ob die BMW-Aktie durch einen charttechnischen Widerstand durchgehen könnte und damit ein Kaufsignal zu zeigen oder ob sie eher dort abprallt an dieser charttechnischen Hürde und dann der Abwärtstrend sich noch weiter fortsetzen wird. Also das sehen wir sicherlich nächste Woche. Wird eine spannende Geschichte. Wir wollen mal schauen. Also ich habe auch geplant, im Rahmen der Anlegerschule mal einen technischen Kursus zu machen, also einen Chartkurs, wo man eben lernen kann als Anleger, wie man charttechnische Analysen macht, wie man Kaufsignale und Verkaufssignale deutet. Und wer sich dafür interessiert, schreibt mir doch eine E-Mail an info@anlegerschule.com und lasst es mich wissen, ob ihr sagt, ihr habt dazu mal Interesse, da mal einen Kurs zu machen. Dann würde ich mal ein paar Experten dazu holen. Habe ich schon jemanden im Auge. Und dann können wir mal einen Kursus dazu machen.
Danke auf jeden Fall an dich, Birgit, heute nochmal für meine Beratung. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte. Und ich freue mich auch sehr, dass du mir einmal unter die Arme greifen konntest und mir noch etwas beibringen konntest. Ich konnte von dem Tag auf jeden Fall heute hier sehr viel mitnehmen. Dankeschön.
Ja. Oh, sehr gern geschehen. Und ich freue mich, dass du gestern Bitcoin gekauft hast. Das finde ich toll, weil es ist für viele junge Leute doch eine ganz interessante Anlageform. In meinen Augen grundsätzlich eine interessante Anlageklasse als Diversifizierung, dass man eben vielleicht mal was dazu nimmt. Das muss ja gar nicht viel sein, denn es ist am Ende ein knappes Gut. Es ist ein begrenztes Gut. Es ist dezentral. Und in einem besonderen Bitcoin-Special werde ich da auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie das sich mit dem Bitcoin verhält. Es gibt auch wirklich ganz interessante Möglichkeiten, auch Vermögensverwaltung in Bitcoin zu machen, wo man sich also nicht selbst drum kümmern muss. Das geht dann schon ab 50.000 Euro los. Auch da gibt es wirklich tolle Möglichkeiten, auch als Nichtkenner an dieser Entwicklung teilzunehmen.
Eine Frage, die ich noch an dich hatte, Herr Birgit. Wir hatten ja jetzt gerade vor ein paar Monaten das Halving des Bitcoins und das ist ja auch sehr viel kursiert. Und ich würde nochmal von dir gerne wissen wollen, inwieweit du denkst, dass das Halving jetzt die Kursentwicklung des Bitcoins in der Zukunft beeinflussen wird.
Es wird die Entwicklung auf jeden Fall beeinflussen, weil ja nur noch die Hälfte der bisher gemeinten, also die Miner, die Firmen, die Bitcoin schürfen dürfen, also herstellen dürfen sozusagen, da ist es so, dass diese Möglichkeit dieser Firmen alle 4 Jahre halbiert wird. Das heißt, die dürfen nur noch die Hälfte der Bitcoin herstellen. Und die Nachfrage der Bitcoin wird ja nach wie vor eher steigen. Die institutionellen Anleger haben noch nicht mal begonnen, sich da aktiv zu investieren. Und es gibt doch sehr, sehr viele verschiedene Institutionen, die mehr und mehr im Bitcoin auch agieren werden. Und wenn die Lieferung der Bitcoin weniger wird, die Menge also begrenzt wird und die Nachfrage steigt, wird auch der Bitcoin selber steigen. Sicherlich volatil, wie man jetzt gerade gesehen hat, dass er mal auch von Mitte 60.000 auf 50.000 fällt. Aber unterm Strich ist eigentlich das schon in Erwartung, dass es über kurz oder lang auch über 100.000 gehen wird. Wann das passieren wird, kann man nicht sagen. Aber es ist ein spannendes Investment, was als völlig eigene Anlageklasse zu sehen ist. Also mit Fundamentalanalyse kann man da nicht wirklich kommen. Das hat eher technische Analyse, also Angebot und Nachfrage und Trends mit im Fokus. Und wie gesagt, da würde ich dann nochmal speziell drauf eingehen. Gut, dann würde ich sagen, Tim, vielen Dank, dass du heute hier warst. Kommst du heute Abend noch zu meinem Anlegertreff?
Heute Abend bin ich leider nicht dabei, da habe ich noch etwas vor.
Aber dann vielleicht nächstes Mal.
Denn beim nächsten Mal sehr gerne. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, mich weiterzubilden und ich freue mich, dass mir hier diese Möglichkeit geboten werden kann.
Ja, das ist super. Also wir machen auf jeden Fall wieder ein Anlegertreff. Wie gesagt, ich habe es in Deutschland, ich habe es in der Schweiz. Einfach mal auf meine Website schauen oder mir eine E-Mail schreiben. Und solltet ihr überhaupt gerne mehr Informationen haben oder auch gerne mal zu mir kommen, zu einem persönlichen Gespräch oder euch mit mir unterhalten wollen, geht alles. Ich gebe auch, abgesehen von den Kursen, die geplant sind, natürlich Einzelunterricht in Anführungsstrichen, also Informationen, die ich dann persönlich zuschneide oder eben one-to-one in einem Gespräch. Denn Investments kann man lernen und das Anlegen kann man lernen. Das ist alles nicht so schwierig. Das ist wie bei allen Sachen. Man geht ja auch zur Fahrschule, um Autofahren zu lernen. Von daher kommt zu mir zur Anlegerschule und ich erzähle euch ein bisschen was über die Gefahren im Finanzmarkt, aber eben auch über die Möglichkeiten und Chancen, euch da zurechtzufinden. Gut, super, dann sage ich mal vielen Dank, Tim. Gerne. Und freue mich, dass du hier warst heute und bis bald in der Anlegerschule. Das war ja wirklich mal ein leichter Einstieg in das Thema Aktien. Das ist wirklich ein riesenkomplexes Thema. Und wie ihr euch vorstellen könnt, können wir hier in diesem kurzen Podcast nur mal ein paar ganz kleine Sachen anreißen. Also weiter wird es gehen in den nächsten Folgen, wo wir auch noch mehr zu dem Thema Aktien besprechen. Solltest du Fragen oder Anregungen haben, sende sie mir doch in einem E-Mail an info@anlegerschule.com. Oder schreib mir einen Kommentar in die Box. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und um mir zu helfen, dieses Podcast weiter ehrenamtlich zu machen, gib mir am besten eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify und teile diesen Kanal mit deinen Freunden und Bekannten. Und in der nächsten Folge wollen wir, wie gesagt, das Thema Aktien weiter vertiefen. Daher drücke gleich auf den Abo-Knopf, um keine Episode mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei Anlegerschule, investieren leicht gemacht. Und tschüss!